Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir stellen euch im Kakadu ja immer wieder spannende Berufe genauer vor. Und es gibt echt viele Berufe, die mit dem Wort Pflege enden. Also Raumpfleger, Tierpfleger, Altenpfleger, Fußpfleger, Krankenpfleger. Und heute stellen wir euch einen weiteren Pflegeberuf vor. Der einzige Pflegeberuf mit Kettensäge. Der Baumpfleger, der kümmert sich um die Bäume in der Stadt. Wie das genau abläuft, das hören wir später im Kakadu. Außerdem pflegen wir auch noch die 20 bis 32 Zähne in eurem Mund. Jeden Monat gibt es in der Berliner Charité, die Kinderuniversität. Dort geben Ärzte und Wissenschaftler spannende Vorlesungen für Kinder über das Leben und den Menschen. Diesmal ging es um Zähne. Für was wir Zähne noch brauchen, außer zum Kauen, das klären wir später im Kakadu. Leute, lasst uns mal über Essen reden. Erste Frage an euch. Macht Essen eigentlich glücklich?
Also wenn es einem sehr gut schmeckt, dann macht es schon ein bisschen glücklich.
Es gibt ja dieses Sprichwort, sauer macht lustig. Also dann ist man nicht sauer, sondern eher lustig.
Ich finde, Essen macht schon sehr glücklich, weil wenn man so richtig hungrig ist und so einen total leeren Magen hat, ist man auch irgendwie immer automatisch so ein bisschen schlecht gelaunt.
Also ich finde, Essen macht sehr glücklich. Ich kann auch mit leerem Magen nicht denken.
Also mich macht Essen definitiv auch glücklich, vor allem Schokolade. Und deswegen die nächste Frage, was esst ihr denn so am liebsten?
Pommes mit Schnitzel, Spaghetti, Nudeln, Milchreis, Grießbrei, Bockwurst, Wurst, Salat, Paprika, na so ganz viel.
Also Pommes, Salat, Wurst und natürlich Nudeln. Das trifft bei mir auch in etwa so zu und damit sind wir nicht alleine. Nudeln sind weltweit eines der beliebtesten Nahrungsmittel überhaupt. Jeder Erwachsene in Deutschland isst alleine durchschnittlich 8 Kilo Nudeln im Jahr. Das ist so wie so ein mittelgroßer Hund in etwa. In Nudeln gemessen. Deshalb Grund genug für uns, ein bisschen mehr über die Nudel zu erfahren. Kakadu-Reporter Peter Kaiser hat sich für uns auf Pastafari gemacht.
Das Schloss Pergine steht in Oberitalien in der Nähe des Gardasees. Es ist ziemlich alt und heute ein Hotel und Restaurant. Im Restaurant kann man sehr gute Pasta, also Nudeln, essen. Dafür ist das Restaurant in der Gegend berühmt. Warum schmeckt die Pasta hier so gut? Ich frage mal in der Schlossküche nach. Ganz unten in der alten Schlossküche kocht Daniel Tomasi. Er ist der Chefkoch und Nudeln, sagt er, waren schon immer sein Leibgericht. Als ich ein Kind war, habe ich öfter auch mit der Focaccia, dem weichen Brot, ein bisschen salzig, immer diese Tomatensauce aufgestippt. Und das habe ich in einem Teller vorkommen lassen. Da habe ich eine gefüllte Pasta gemacht, Käse mit Kräutern und dann waren da auch noch Tomaten dabei. Und diese Kombination hat dem Geschmack in meiner Kindheit entsprochen. Heute kocht auch Nela. Sie feiert ihren 9. Geburtstag mit ihren Freundinnen und Freunden im Kinderkochspaß in Berlin-Friedenau. Hier kochen die Kinder Nudeln mit Tomatensauce. Nela sagt, was zuerst zu tun ist.
Also wir sollen erstmal die Tomaten schneiden, dass sie klein sind. Und danach müssen wir sie stampfen lassen.
Aber Nina mag nur
während Nela und Seemann, Elif, Laila, Ruby, Stella und die anderen nun schnippeln und hacken, frage ich herum, ob denn einer weiß, woher die Nudel stammt.
England?
Nein. Aus Italien. Ich glaube, man isst die da ganz viel.
Sagt auch Daniel Tomasi aus dem Schloss in Italien. Für mich ist die Pasta Alltag, weil hier wird täglich frische Pasta gemacht. Nicht nur gefüllte Pasta, sondern alle Arten von Pasta. Naja, auch wenn in Italien viel Pasta auf den Tisch kommt, die Nudel stammt eigentlich aus China. Schon vor tausenden Jahren wurde sie dort gegessen. In Griechenland auch. Und die Araber fanden heraus, wie man den Teig aus Eiern, Salz, Mehl und Wasser trocknet. Wie die Nudel dort heißt, sagt Amina.
Nudel auf Arabisch heißt Makarone. Und sie machen das genauso wie die Deutschen, aber ein bisschen andere Zutaten. Zum Beispiel die legen so andere Gewürze rein, aber ich weiß nicht, wie die heißen.
Der weltberühmte Entdecker Marco Polo brachte die Nudel vor fast 800 Jahren von Asien nach Europa. Seitdem gibt es Nudeln überall auf der Welt. In Russland heißen sie Pelmeni und die achtjährige Miju sagt, zu Hause in Japan heißen sie...
Diese Udon-Nudeln. Das sind halt so japanische Nudeln, so mit Ei oder Gemüse zum Beispiel. Spaghetti mag ich aber auch ganz gerne.
In Vietnam werden Nudeln gebraten, Lasagne sind auch Nudeln und schwarze Nudeln werden mit Sepia, also Tintenfischpulver, gemacht. In Amerika kommt fast einmal pro Woche ein Nudelgericht auf den Tisch und in manchen Ländern isst man auch zur Hochzeit Nudeln, die heißen dann Hochzeitsnudeln. Die längste Nudel der Welt kam aus Thailand und die achtjährige Özge aus der Türkei sagt:
Es gibt eine türkische Nudel, die heißt Makarna.
Ich mag Maultaschen. Meistens mag ich sie mit vegetarischen Sachen, weil ich selber kein Fleisch esse.
Sagt Carlotta, die in die gleiche dritte Klasse geht wie Miju, Özge und Amina. Also, Nudeln sind das älteste Essen der Welt und heißen in Italien Spaghetti, Lasagne, Farfalle, Penne, Macaroni, Rigatoni. Zu allen Nudeln kommen die Soßen mit und ohne Tomaten, mit und ohne Fleisch, Pilzen, Trüffeln, Käse und. Dann sind die Nudeln mit Tomatensoße, so wie sich Nela das zu ihrem Geburtstag gewünscht hat, aufgegessen.
Mit Soße, Käse, Butter oder nur.
Nudeln sind übrigens auch gesund, denn sie haben wenig Fett und viele Kohlenhydrate, die einen wachsen lassen. Und wer krank ist, der kann sich Nudeln mit Brokkoli bestellen, die machen sofort gesund. Und weil die Nudel irgendwie überall ist, gibt es auch seit 1995 den Weltnudeltag, also seit über 20 Jahren schon. Na dann, guten Appetit.
Ich habe einen kleinen Eignungstest dabei, also einen Test, mit dem wir zusammen rausfinden können, ob ein ganz bestimmter Beruf zu euch passen könnte. Seid ihr alle bereit? Dann kommt hier Frage 1. Seid ihr gerne draußen an der frischen Luft? Check. Klettert ihr gerne auf Bäume? Check. Würdet ihr gerne später mal mit Sägen, Kettensägen und Holz arbeiten? Also, wenn es jetzt bei euch auch dreimal gemacht hat, dann solltet ihr jetzt ganz besonders gut aufpassen. Dann könnte irgendwann, wenn ihr groß seid, der Beruf des Baumfliegers etwas für euch sein. Kakadu-Reporterin Tina Küchenmeister stellt uns jetzt vor, was ein Baumflieger so alles macht.
Also mein Papa, der klettert in Bäume und manchmal beschneidet er sie so und er sagt dann manchmal, das ist so wie Fingernägel schneiden oder er fällt sie ganz, wenn sie irgendwie einen Pilz oder so haben.
Fingernägel schneiden bei Bäumen, das klingt nach einem ziemlich außergewöhnlichen Beruf. Und tatsächlich ist der Beruf des Baumpflegers oder auch Baumkletterer genannt alles andere als langweilig. Rollo, der Papa von Mathilda, hat mir das mal genauer erklärt.
Meistens geht es eigentlich darum, dass du die Verkehrssicherheit herstellen musst wieder, wenn du jetzt eben so Straßenbäume hast. Und das geht in erster Linie darum, dass eigentlich sich viel Totholz bildet und dann eben kletternderweise da rausschneidet. Oder das andere ist, dass du eben immer so eine Durchfahrtshöhe für die ganzen LKWs dann letztendlich vor allem gewährleisten musst. So, und da gibt es ein bestimmtes Maß, 4,50 Meter so, und das musst du halt dann eben einhalten und dementsprechend größere Äste dann ab und zu mal ein bisschen zurücknehmen.
Bäume sind ja sehr, sehr komplexe Lebewesen. Im Wald brauchen sie niemanden, der sich um sie kümmert. Ein toter Ast fällt dort zum Beispiel einfach auf den Waldboden und wird wieder zur Erde. Wenn sie aber in der Stadt stehen, ist das was anderes. Christoph, der Kollege von Rollo, hat mir erklärt, warum Baumpflege in der Stadt so wichtig ist.
Also kein Baum braucht theoretisch den Menschen. Jeder Baum kriegt seine Sachen alleine geregelt. Aber ein kranker Baum fällt halt irgendwann um. Und in dem Moment, wo ein Baum quasi in der Stadt gepflanzt wurde, hat der Mensch auch eine Verantwortung für den Baum. Und wenn jetzt ein Baum, der einen gefährlichen, holzzersetzenden Pilz hat, zum Beispiel die Wurzeln am Stamm unten weggammeln. Wenn der an einem Ort steht, wo er quasi Menschen gefährden könnte, dann muss man da quasi eine Maßnahme ergreifen. Und die muss man so gestalten, dass sie möglichst den Baum nicht zu sehr schädigt.
Deshalb heißt der Beruf auch Baumpfleger, denn Bäume fällen tun sie wirklich nur, wenn es keine andere Lösung gibt. Und was braucht man alles dafür?
Also er hat sehr viele Seile, ein Klettergurt und diese Karabinerhaken. Und dann hat er noch so ein kleines Wurfsäckchen mit einem kleinen Band dran. Das wirft man dann über den Ast. Und da unten dran an dem dünnen Seil ist ein dickes dran geknotet. Und das zieht man dann über den Ast. Und dann kommt da der Klettergurt dran. Und dann kann man in den Baum steigen.
Jolanda, der Schwester von Mathilda, ist da außerdem noch was Wichtiges eingefallen, was man als Baumpfleger unbedingt braucht.
Also er hat eine normale Handsäge und eine Motorsäge. Die ist vorne, hat die so eine Kette und hinten hat die so ein Ding, das ist ganz dick und dann kann man an so einem Band ziehen und dann geht die an.
Hui, ganz schön laut. Zur Absicherung tragen die Kletterer auch immer einen Helm mit Ohrschützern dran. Und wusstet ihr, um eine Kettensäge zu bedienen, muss man extra einen Lehrgang machen. Überhaupt ist Baumpfleger ein sehr anspruchsvoller Beruf. Gefährlich wird es aber nur, wenn man unachtsam ist.
Wenn man sich das halt immer gut überlegt, was man da macht und das im Blick hat und sein Material pflegt und das muss man auch einmal im Jahr prüfen lassen, also dann ist das eigentlich ein sicherer Job.
Die Baumpflegearbeiten finden oft richtig weit oben statt. Höhenangst sollte man also besser nicht haben. Vielleicht sind einige von euch nun ganz begeistert von dem Beruf und wollen das später auch mal machen. Ich habe mal gefragt, was man denn für den Beruf mitbringen muss.
Man muss stark sein, damit man den Baum hochkommt.
Also vielleicht muss man gerne an der frischen Luft sein, weil man da ja viel an der frischen Luft ist. Die tolle Aussicht, das macht bestimmt Spaß, aber man muss das ja auch im Regen oder bei jedem Wetter machen.
Es ist oft anstrengend mit dem Wetter und mit Kettensägen im Baum und man muss halt auch aufräumen danach. Und das versucht man auf ein Minimum zu reduzieren, weil dieses ganze Wegräumen ist nicht die schönste Arbeit. Das Klettern ist halt viel schöner.
Der Beruf scheint sehr vielseitig zu sein, verlangt den Kletterern aber auch einiges ab. Mathilda hat mir außerdem noch von einem besonderen Erlebnis erzählt, das sie alle so schnell wohl nicht vergessen.
Er hat auf jeden Fall einmal eine kleine Taube gefunden, Babytaube, und die konnten wir dann großziehen.
Rollo hatte die kleine Taube in einem Baum gefunden. Ihre Eltern waren verschwunden und sie saß dort den ganzen Tag alleine.
Als wir am Feierabend fertig waren, kam da ist einfach keiner gekommen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann die einzige Chance ist jetzt eigentlich, wir nehmen sie mit. Und das haben wir dann gemacht.
Die Taube war dann irgendwann groß genug und ist dann einfach davon geflogen. Aber Mathilda glaubt, dass sie manchmal besuchen kommt.
Ich bin mal mit dem Fahrrad hier längs gefahren und da war so eine super zutrauliche Taube. Nein. War das wahrscheinlich die.
Und vielleicht kommt die kleine Taube Rollo und seine Kollegen ja auch mal auf der nächsten Baumpflegebaustelle besuchen.
Rollo, der Baumpfleger und Taubenretter, Kakadu-Reporterin Tina Küchenmeister über den Beruf des Baumpflegers. Nicht nur Bäume brauchen Pflege, sondern natürlich auch wir, vor allem unsere Zähne. Die müssen wir regelmäßig putzen, am besten dreimal am Tag, denn unsere Zähne, die brauchen wir natürlich, um Nudeln zu essen. Aber Zähne, die sind noch für viele andere Dinge wichtig. Das zumindest wird an der Kinderuniversität an der Charité Berlin gelehrt. Einmal im Monat gibt es dort eine Vorlesung, also sowas wie Unterricht für Kinder. Kakadu-Reporterin Jana Bach ist für uns mit dabei und liefert uns jetzt Antworten rund um die Zähne im dritten Teil unserer Kinderuniserie Schlaue Antworten für schlaue Köpfe.
Schlaue Antworten für schlaue Köpfe. Heute Zähne. Meine Haare kämme ich ganz oft und die Zähne putze ich halt.
Also ich mache es eigentlich immer zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Aber manche machen es auch dreimal am Tag und noch am Mittag.
So wie Tilda und Polina wissen die meisten Kinder, Zahnpflege ist wichtig. Dass wir Zähne allerdings nicht bloß zum Essen brauchen, demonstriert gerade der heutige Experte Professor Dr. Jost Brinkmann.
Wie geht's?
Hallo, wie geht's?
Wie geht's? Das geht nicht so richtig ohne Zähne. Also ja, wir brauchen Zähne auch zum Sprechen. Wofür brauchen wir Zähne noch? Naja, zum Lächeln und zum Wohlfühlen. Wofür haben wir noch Zähne? Na, als Werkzeuge. Werkzeuge können Zähne auch im erweiterten Sinne sein. Ja, man braucht Zähne, wenn man ein Blechblasinstrument spielt. Trompete, Posaune, Waldhorn, was auch immer.
Schön, oder? So klingt eine Trompete aber nur, wenn die Zähne gerade sind, wie Professor Dr. Just Brinkmann erläutert.
Da sind Zähne, davor ist die Lippe und dann drückt dieses blöde Metallteil gegen die Lippe. Wenn die Zähne so schön gerade stehen wie hier, ist das nicht unangenehm, weil dann ist das glatt und es gibt keine Druckstellen. Wenn allerdings die Zähne gedreht sind und man drückt dieses Mundstück gerade auf so eine Ecke von einem Zahn, ja, dann ist das höchst unangenehm. Wenn der Trompeter der Philharmoniker, immer wenn er seine Trompete ansetzt, eine blutende Lippe hat, dann wird er nicht mehr arbeiten können.
Immer schön die Zähne putzen, putze, 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 putze.
Wie lange müssen eigentlich die zweiten Zähne halten, also so wie sie von der Natur ausgelegt sind?
100 Jahre wäre schon gut. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Unfall, Trauma. Jeder von uns ist schon mal gestürzt, oder? Irgendwo gestolpert, blöd, gefallen. Also man kann Zähne ersetzen, ein Implantat, Kronebrücke, ist aber ein sehr teurer Spaß. Besser wäre es, man könnte diesen Zahn einfach wieder zurückstecken. Das Wichtigste ist, dass dieser Zahn gleich nach dem Unfall richtig gelagert wird. Im Idealfall in ein Röhrchen mit der schönen Aufschrift DentoSafe oder Zahnrettungsbox. Und dann hat man eine gute Chance, dass er wieder einheilt und alles gut ist.
Wie lange braucht ungefähr ein Zahn wieder nach so einem Unfall wieder zu wachsen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also man macht eine ganz leichte Schienung über diesen Zahn für 7-8 Tage. Und wenn man diese Schiene dann wieder abmacht, ist er so fest, dass er auch beim Husten, bei was auch immer, nicht wieder rausfällt. Also es geht ziemlich schnell. Besser ist es natürlich noch, der Zahn wird gar nicht erst ausgeschlagen.
Die Eishockeyspieler haben Mundschutz.
Ja. Eben leider nicht alle. Wir haben ein Amateurvideo gemacht, da rollt ein Kunststoffball, ein Hockeyball, der ist 160 Gramm schwer, der rollt da diese Rampe runter und trifft hier unten auf ein Gipsmodell. Ups, ich sage Gipsmodell, Schnellzähne ab. Das sind menschliche Zähne, eingesetzt in ein solches Modell. Aus 2 Meter Höhe bricht der Ball die Zähne schon ab. Wenn wir einen Mundschutz einsetzen, schlechter Mundschutz, Zähne ab, quasi diese Rampe, die wir da eben hatten, Die habe ich so ähnlich mitgebracht. Ich würde mich drunter legen und dann können wir mal ausprobieren, ob die Zähne drin bleiben oder nicht.
Ich verrate es euch. Der Professor hat sein Live-Experiment überstanden und alle Zähne noch drin. Dem Mundschutz sei Dank. Na dann, bis zum nächsten Mal bei
Schlaue Antworten für schlaue Köpfe.
Zähne sind nicht nur zum Kauen da, alles rund um unsere 20 bis 32 eingebauten Werkzeuge wusste Kakadu-Reporterin Jana Bach für uns. Morgen gibt es im Kakadu die volle Ladung, Game, Film und Buch. Wir sind im Kino in Die Winzlinge 2, wir zocken ein neues Handygame und Lesestoff, den gibt es auch noch. Also einschalten morgen wie immer ab 15 Uhr. Hier bei Deutschlandfunk Kultur begleiten uns jetzt die Kollegen der Tonart in diesen sonnigen Montagnachmittag und ich bin Fabian, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Hallo?
Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt.
Guck mal, Papi, mir ist ein Milchzahn rausgefallen.
Schon wieder? Du hast doch erst letzte Woche einen verloren.
Ich leg den Zahn gleich unter mein Kissen, ja?
Unter dein Kissen? Natürlich nicht.
Aber Papi, wenn man einen Zahn verliert, muss man ihn unter sein Kissen legen. Dann kommt die Zahnfee und bringt ein Geschenk.
Der Zahn kommt nicht unter dein Kopfkissen, Tigerlein. Und damit basta.
Manno. Na gut, dann eben nicht. Und was mache ich jetzt damit?
Leg ihn unter mein Kopfkissen.
Was?
Der Papi will auch mal ein Geschenk von der Zahnfee.
Jim James kommt aus Kentucky. Das ist eine Gegend, die eher bekannt ist für Whisky und Pferde, nicht mehr so sehr für kreative Rockmusik. Aber mit seiner Band My Morning Jacket hat er seit 1999 einen ganz eigenen Weg gesucht. Und auch als Solokünstler hat er stets interessante Dinge zu sagen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel erschien die Platte Uniform Distortion gleich in zwei Versionen. Einmal eine richtig harte elektrische und eine akustische Version. Kürzlich hat Jim James uns besucht. Das Gespräch hören Sie gleich. Hier ist er erstmal elektrisch zu hören. The Fool. Jim James mit Fool aus Uniform Distortion, der elektrischen Platte. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo, Mr. James.
Hi.
Warum haben Sie zwei Versionen dieser Platte aufgenommen?
Well, I've always thought it's fascinating how there's the concept of a song. There can be many different recordings of a song and versions of a song. It's almost like there's this idea of a thing, but it's not tangible, it doesn't exist in the world. And when you record it, it exists in the world, but it can be so many different ways, you know, infinite ways, really, a song can be done. And the whole point of Uniform Distortion was to do something simple and quick and fun and rock and roll and just like bang, bang, bang. But then with the Uniform Clarity, I wanted to do the exact same thing. I didn't even want it to sound like it was in a studio, just wanted it to be very simple.
Also es geht im Prinzip darum, dass es einen Song gibt. Es gibt da so ein Lied und im Prinzip gibt es, und dieser Song ist ja nichts, was man erstmal greifen kann, also was, was wirklich anfassbar wäre. Und es gibt einfach die Möglichkeit, dass ein Lied in unglaublich vielen Variationen in der Welt sein kann, wenn es denn dann in der Welt ist. Und Uniform Distortion war halt sehr Rock'n'Roll, das war wie so Bang, 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 das mit viel Spaß das Ding raushauen. Und Uniform Clarity ist eben was ganz anderes. Es nimmt die Lieder so nochmal auf eine ganz andere Weise auf und es ist eine Platte, da kommen wir gleich auch noch drauf, die nicht mal so klingt, als wäre sie im Studio aufgenommen. Die elektrische Platte klingt sehr aggressiv. Auch das Covermotiv, Duane Michaels Illuminated Man, das aussieht, als wenn da einem der Kopf explodiert oder verglüht. Wie war denn Ihre Stimmung, als Sie diese Platte machten?
Well, my mood was, I guess, I don't know, all over the place, but I love the sound of dirt, of like nasty, raw recordings. Just the sound of something that hasn't been overthought and something that's kind of blowing up the equipment that it's on. You know, it's like the equipment almost can't handle it. That's, I don't know, there's just something about that sound that I've always loved so much. The point of that was just to like, yeah, really let it all explode in there's a real primitive way, like lots of early rock and roll recordings are, because the technology just wasn't that good. So it naturally just kind of exploded. And now our technology's gotten so great that it's too clean a lot of the times, for me at least. Like, I like things that sound dirtier and more old for certain types of music. But and the cover, I saw the cover picture in an old catalog from the 70s called the Last Whole Earth Catalog. And that just jumped out at me, the picture, when I saw it. I was like, that's got to be the cover.
Also seine Stimmung war ja, überall im Prinzip, sagt er. Also das war jetzt gar nicht so der Punkt, gar nicht so aggressiv. Es ging ihm mehr darum, dass diese Musik so klingen sollte, als wenn das Equipment, auf der sie gespielt wird, eigentlich so am Limit ist, also so als wenn die Verstärker kurz davor wären zu explodieren. Und in der früheren Rock'n'Roll-Welt war es eben auch so, dass das Equipment nicht so gut war. Und so klingt das eben auch. Und für ihn ist es heute so, dass die Technologie eigentlich schon fast zu gut ist, um das auszudrücken, was er da im Kopf hat, was er an Musik machen will. Und so ist es eigentlich zu diesem Sound gekommen. Also wirklich so möglichst aggressiv alles rausprügeln, was da möglich ist. Und was dieses Cover angeht, Das ist aus dem Whole Earth-Katalog. Das nochmal zu erklären, würde eine weitere Stunde brauchen. Das mache ich jetzt nicht. Schauen Sie vielleicht selber nach. Es ist ein legendäres Werk gewesen, das immer wieder mal erschien. Das auch so die Grundlagen des Internet damals schon abbildete. Und da hat er dieses Bild gefunden und dachte, genau das ist es. Sie scheinen sich sehr für Popkultur zu interessieren. Sie haben in Filmen mitgewirkt und Sie scheinen am großen Popsong zu hängen. Ihre Kompositionen sind oft sehr ausgefeilt. Das ist ja heute eher rar. Wer sind da so Ihre Vorbilder?
I don't know. I feel like just so many people, you know, there's just like so many. It's almost hard to name. I just feel like there's this great thing that happens when music becomes popular. It reaches people who don't have any education about music or anybody. Like, I grew up in Louisville, Kentucky without any older siblings to teach me about music. So the only way that I really heard about music as a kid was through the radio or through MTV or popular things. So, you know, once I learned about music and got into it, then I started digging myself and learning about more and more and more obscure things. But I think one of the reasons that I feel like, I don't know, I think it's one of the coolest things that humans can do is make beautiful music succeed, you know, and try to reach as many people with it as they can, because I feel like it reaches some kid somewhere in some remote area that might not have any other chance to hear music, that might be like, whoa, this is crazy, you know. For me, it was really when the grunge thing happened, because before that I would listen to the radio and it was all heavy metal, you know, it was like stuff like that. But then the grunge thing happened, or like REM became a big band, and REM would turn you on to Patti Smith or Lou Reed, or, you know, or Pearl Jam would turn you on to Neil Young, or, you know, these things that kind of take you back that you might not have heard about.
Also bei den Vorbildern ist schwierig, das sind einfach viel zu viele. Und was die Musik angeht, das ist eher so, dass er sagt, also das Schöne ist oder das Schönste, was er sich vorstellen kann, ist, dass man mit Musik Leute erreicht, die eigentlich keine Ahnung von Musik haben. Also das macht einen Song dann eben auch aus, wenn er Leute erreicht, die gar nicht wissen, was das ist. Er ist ja aufgewachsen in Louisville, Kentucky, ohne ältere Geschwister, die ihm irgendetwas hätten zeigen können. Also der berühmte ältere Bruder, der dann die Platten rüberreicht, sowas gab es bei ihm nicht. Und er hat die Musik im Radio gehört. Das war seine Erziehung. Und MTV und solche Geschichten. Und viel später ist er dann erst tiefer auch eingestiegen. Aber das war das, was ihn umgeben hat. Und die Grunge-Revolution war dann nochmal ganz wichtig, weil vorher gab es nur Heavy Metal im Radio. Und über diese Grunge-Geschichte und dann eben auch MTV kamen Leute an ihn ran wie R.E.M., Patti Smith, Lou Reed oder auch Neil Young. Ganz andere Figuren. Und darüber lernt man dann noch viel mehr. Also das ist tatsächlich so, dass der Pop-Song eben funktioniert, wenn er Leute einfach so erreicht. Ich will nochmal auf die akustische Platte kommen. Die Lieder, die einmal elektrisch da sind, wollten Sie da zeigen, dass die auch quasi nackt bestehen können, ohne das Ganze drumherum?
Well, I mean, it's all relative whether you think a song's good or not. You know, I think it's just, for me, that's how most songs start, is just me and a guitar. Or a song just kind of pops into my head from nowhere, you know, and I don't even know what key it's in or what notes it may be, so I'll have to pick up a guitar and figure out like what the key on earth is of the song that came from the universe. I've always enjoyed demo recordings of my favorite artists, you know, when you get to hear the demos. And so this is kind of like a demo thing, but I wanted to take it a step further, because back in the early days of recordings, you didn't have a studio. You just had like one horn that you go play into the horn, you know, and that was it. It just captured reality. So that's what I wanted to do with this Uniform Clarity, is just capture reality, just a person standing in a room with no overdubs or things.
Also ob ein Song gut oder schlecht ist, das ist natürlich relativ, das muss man dann sehen, das ist ja bescheiden. Und es ist einfach so, dass seine Lieder fangen normalerweise eben damit tatsächlich an, dass er eine Gitarre in der Hand hat und dann kommt eine Idee aus dem Nichts sozusagen, und er hat noch gar keine Vorstellung davon, in welcher Tonart es sein soll oder welche Noten da sind. Und er muss sich erstmal klar machen, welche Tonart hier auf der Erde passt zu dem, was da aus dem Universum ihm zugefallen ist. Und er mochte immer Demoaufnahmen, also wenn man die rohen Aufnahmen von Leuten hörte, die dann große bekannte Platten gemacht haben, das hat ihn immer interessiert. Und eben früher war es ja so, da stand halt so eine, also in den ganz frühen